versüßen uns gern unseren Alltag. Nach stressigen Arbeitstagen, Streit mit dem Partner oder in schwierigen Zeiten können Genussmittel auch schnell mal zum Krisenhelfer im Alltag werden. Das zweite Glas Wein als Belohnung, die Schlaftablette zum Abschalten oder auch härtere Drogen spielen immer häufiger eine Rolle. Der Genuss kann so auch schnell in einer Abhängigkeit enden. Doch wie erkenne ich eigentlich, dass mein Verhalten ungesund ist? Wie gelingt gesunde Selbstreflexion? Und wie bewältige ich schwierige Lebensabschnitte ohne diese Belohnungsmittel oder Krisenhelfer? Wie verschaffe ich mir also gute Gefühle, ohne mich selbst zu gefährden? Hi, ich bin Julia und du hast eine neue Folge How It Works, präsentiert von Die Techniker. Bei dem Wort Sucht denken wir oft als erstes an Alkohol oder andere Drogen. Es gibt aber oft noch zahllosere weitere Suchterkrankungen, die auf anderen Substanzen oder Verhaltensweisen beruhen. Doch egal, welches Verhalten wir an den Tag legen, die meisten versuchen damit das Gleiche zu erzielen. Gute Gefühle. Was hinter unserem Verhalten steckt, wie eine Sucht entsteht und wie wir wieder herauskommen, erklärt uns heute unser Gast Dr. Leon Winchert. Er ist Psychologe, Unternehmer und Buchautor. Leon, ich habe dich ja nicht ohne Grund eingeladen. Du bist ja momentan oder beziehungsweise schon seit 2022 mit deiner Psychologietour Gute Gefühle im deutschsprachigen Raum unterwegs und damit ja der Experte, wenn es um gut fühlen geht. Alkohol lässt uns ja auch manchmal ganz gut fühlen. Wie hängen denn Sucht und gute Gefühle zusammen?
Ja, das ist ganz schön, dass du das tatsächlich in Verbindung bringst, weil dieser Titel Gute Gefühle, den ich damals für die Tour gewählt habe, der ist absichtlich ambivalent, weil ich möchte nicht, dass man da hinkommt in dem Gedanken, jetzt muss ich mich hier gut fühlen oder wenn ich da rausgehe, werde ich mich nur noch positiv fühlen. Und ich glaube, das passt perfekt zum Thema Alkohol, weil wenn ich den Anspruch habe, ich will mich jetzt gut fühlen, dann kann ich das über Drogen und dann eben auch über Alkohol beispielsweise perfekt erreichen. Und das ist eben etwas, was die meisten Menschen am Anfang gar nicht auf dem Radar haben. Alkohol ist unglaublich, überhaupt Drogen sind unglaublich perfekt geeignet für Emotionsregulation. Ich bin gerade in meinem Tief, du hast am Anfang schon angesprochen, ich bin vielleicht gerade ein bisschen aufgeregt, jetzt brauche ich die Entspannung, ich bin gerade ein bisschen rastlos, jetzt brauche ich die Tablette, die mich runterfährt. Also es ist unglaublich, wie effizient Drogen wirken. Und das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir eben auf den ersten Blick über die Droge genau das bekommen, was wir da wollen. Die gute Stimmung, die Lockerheit, die Entspannung. Der Alkohol, ich nehme das mal als Beispiel, weil ich glaube, das werden sehr, sehr viele eben kennen, der liefert. Und ich hatte dazu mal ein Gespräch, das werde ich nie vergessen, mit einem Süchtigen, der hat ganz, ganz heftig Drogen genommen. Also Alkohol war da wirklich noch nur eine von vielen Tasten auf seiner Klaviatur. Und der sagte mir, er arbeitet mittlerweile in der Prävention und in der Aufklärung, hat viele Therapien hinter sich, ist total gesettelt und wieder auf dem Damm. Und er geht in Schulen und meinte zu mir, ich sage den Kindern einen Satz, nämlich Drogen sind geil. Und da musste ich erstmal schlucken, weil ich dachte, jetzt kommt da ein Erwachsener in die Schule und erzählt Kindern, Drogen sind geil. Und er meinte, genau das ist der Punkt. Wenn du den Kindern immer nur sagst, Drogen sind furchtbar und Drogen sind grausam und Drogen willst du nicht und die sind schlecht und die tun dir nicht gut. Und dann kommen sie damit aber zwangsläufig irgendwann in Kontakt, weil sie, weiß ich nicht, auf der ersten Klassenfahrt dann doch mit 15 am Bier nippeln oder sowas und merken, Moment mal, das lässt mich aber mich gut fühlen und das macht mich locker und entspannt. Und er meint dann, genau diese Botschaft will ich denen eigentlich vermitteln. Im ersten Schritt kann das unglaublich tolle, positive Effekte in deinem Kopf auslösen. Und das musst du verstehen, um dann zu erkennen, tatsächlich sind Drogen nur auf der Langstrecke überhaupt nicht geil und machen dich kaputt, ne? Und das ist, glaube ich, was wir uns wirklich vergegenwärtigen müssen. Im ersten Moment liefert die Droge, was du von ihr verlangst. Und erst auf der Langstrecke wird es mit den negativen Folgen so schwer, dass du sagst, eigentlich will ich da raus. Aber im ersten Moment, und deswegen sind sie so effizient, deswegen wollen so viele sie haben, machen sie mit deinen Gefühlen im Zweifel genau das, was du möchtest.
Hi, ich bin Dr. David Sürges. Ich bin Psychologe und kümmere mich im Gesundheitsmanagement bei der Techniker Krankenkasse um das Thema psychosoziale Gesundheit. Wenn wir über Sucht und gute Gefühle sprechen, müssen wir uns auch fragen, wie geht es denn jungen Menschen heute aktuell? Diese Frage haben wir in unserem TK-Gesundheitsreport Wie geht es Deutschlands Studierenden aus dem Jahr 2023 versucht zu beantworten. Die Studie zeigt, dass 61% der Studierenden ihre Gesundheit als sehr gut oder gut beschreiben, während nur 10% ihren Gesundheitszustand als weniger gut oder schlecht einschätzen. Im Vergleich zu unserer letzten Befragung aus dem Jahr 2015 hat sich der allgemeine Gesundheitszustand allerdings deutlich verschlechtert. Vor 8 Jahren berichteten noch 84% von guter oder sehr guter Gesundheit und nur 3% der Befragten von weniger guter oder schlechter Gesundheit. Dies ist ein Trend, den wir ernst nehmen sollten.
Aber würdest du sagen, also wir haben jetzt über gute Gefühle gesprochen, steckt auch noch ein anderes Verhalten dahinter? Gibt es noch andere Dinge, die Abhängigkeit auslösen?
Also was die Abhängigkeit auslöst selbst, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Da können wir gleich nochmal ins Detail reingehen, weil es da auch spannende Missverständnisse gibt. Erstmal ist mir wichtig zu sagen, naja, wir können uns vorstellen, jemand hat bestimmte Schmerzen und sagt dann, die halte ich nicht mehr aus. Da hilft mir jetzt die Schmerztablette und am Anfang hilft mir vielleicht eine, irgendwann brauche ich mehr und irgendwann ist das so automatisiert. Jemand anders sagt, ich bin immer abends so aufgeregt und gestresst von meinem Job, ich brauche jetzt das Glas Rotwein und irgendwann reicht dann nicht mehr das eine, sondern brauche ich noch das zweite, um runterzufahren. Wieder jemand anders sagt, boah, ich habe so viele Ängste, so viele Unsicherheiten, ich nehme irgendwelche Tabletten oder von mir aus auch Drogen, andere Art und versuche dann dadurch die Ängste wegzudrücken. Also wir können uns schon eine große Palette vorstellen an Punkten, die da eine Rolle beispielen. Aber was mir eben ganz wichtig ist, ich finde so bei den Gefühlen fließt viel zusammen, weil es eben oft darum geht, Gefühle wie Schmerz, Gefühle wie Unsicherheit, Ängste, Unzufriedenheit, damit umzugehen, ne? Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt so einen Modell zum Suchteinstieg. Und das klingt jetzt erstmal sperrig wie aus dem Lehrbuch, ist es aber gar nicht, wenn man das mal durchgeht. In der ersten Phase geht es oft darum, dass ich dieses Suchtmittel, die Droge, benutze als instrumentelles Verhalten. Ich bin auf der Party, will mich lockerer fühlen und ich weiß, nach 3 Sekt tue ich das und dann traue ich mich vielleicht da drüben meine Traumfrau auf der Tanzfläche locker anzusprechen. Phase 1. Phase 2 wäre dann, dass aus diesem instrumentellen Verhalten, ich will hier auf der Party locker drauf sein, irgendwann so eine Art dauerhafter Konsum wird. Ne? Naja, ich will ja eigentlich grundsätzlich gut drauf sein und ich habe ja jetzt gelernt, wenn ich nach so 3 Gläschen Sekt mich lockerer fühle, das ist top. Das könnte ich auch auf so einen Dienstagabend gut gebrauchen, wenn ich mal wieder so einen stressigen Tag hatte. Und dann kommt Phase 3, ein Konsum, der automatisiert ist. Wir sprechen dann vom automatisierten Verhalten. Mir geht's gerade nicht gut, ich greife zur Flasche. Und dann in der Phase 4, irgendwann merke ich, boah, damit komme ich eigentlich auch nicht weiter. Und jetzt kommen all die Nebenwirkungen und all das, was so auf der Langstrecke dann unschön ist. Ne? Und dann merke ich aber, nachdem ich versuche, das abzustellen, es kommt die Krise, es kommt die nächste große Herausforderung und dann kommt es zum Rückfall. Und daraus kann dann so eine Art Teufelskreis werden. Und das muss man sich eben bewusst machen, wenn man sich fragt, wie können Süchte entstehen, wo kommen die her und wieso setzen wir uns denen überhaupt aus, wo man doch von außen betrachtet sagen könnte, Mensch, Sucht ist doch furchtbar.
Und würdest du sagen, jede Person ist gleich anfällig oder gibt es Menschen, die gefährdeter sind, auf abhängige Substanzen hängen zu bleiben?
Also die Psychologie, und das ist ja mein Thema, wenn ich Wissenschaftskommunikation dazu mache, sucht natürlich nach Mustern. So, das heißt, wir wollen wissen, wenn wir 1000 Leute haben, können wir ein Muster finden von denen, die vielleicht anfälliger sind, eine Alkoholsucht zu entwickeln. Und gleichzeitig sagt die Psychologie aber auch auf Seite 1 vom Lehrbuch, jeder Mensch ist unterschiedlich. Das heißt, so pauschale Antworten, da tun wir uns unglaublich schwer mit. Wir berechnen dann Wahrscheinlichkeiten und gucken, wo ist es eben häufiger. Und da gibt es schon Sachen, die klar sind oder die sich herauskristallisieren und wo es trotzdem sein kann, dass du mir gleich sagst, Julia, Moment, bei mir war das aber ganz anders, obwohl ich auf alles zutreffe, was du gerade gesagt hast. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Wichtig ist Umfeld. Also geringeres Einkommen, weniger Möglichkeiten, zum Beispiel sich beruflich auszuleben, da ist das Risiko deutlich größer, dass ich eine Sucht entwickle. Also wenn ich in einem privilegierten Umfeld aufwachse und meine Eltern immer da sind und ich vielleicht nicht nur die Eltern habe, sondern noch einen tollen Freundeskreis und ich merke, Mensch, jetzt geht's mir gerade diese Woche echt nicht gut und ich habe vielleicht zu viel Alkohol getrunken. Ja, dann gibt's aber vielleicht diese eine Freundin, die sagt, hör mal, ich habe den Eindruck, dir geht's nicht gut, lass uns mal ein Wochenende ans Meer fahren. Ich bin da für dich, ich kümmere mich um dich. Und dann gibt's vielleicht irgendwann mal so ein klärendes Gespräch mit dem Vater, der sagt, ey, ich kenne das auch mit der stressigen Zeit im Beruf, Folgendes könnte dir helfen. Und dann hilft mir das vielleicht tatsächlich. Außerdem habe ich vielleicht keine Sorge, die Miete am Ende des Monats zu bezahlen und ich habe neben mir selber noch einen Mann an meiner Seite, der mir hilft, die Kinder großzuziehen. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, Umfeld. Wenn ich da stabil bin, habe ich wie so einen doppelten Boden, dann kann es mal zu Schwierigkeiten kommen, aber ich falle weich. Nächster Punkt, Stress und Trauma. Also wenn ich in meiner Kindheit oder Jugend belastende Erfahrungen gemacht habe, das kann auch später im Erwachsenenalter noch kommen, aber früh werden wichtige Weichen auch im Kopf gestellt. Das heißt, da wäre die Verletzbarkeit besonders groß, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher. Und natürlich, wie ist der Zugang? Also wenn ich überhaupt an Drogen leicht komme, weil es Alkohol hier günstig gibt. Ich war gerade in den USA, da kostet eine Packung Zigaretten, nehmen wir eine andere Droge, Nikotin. Die kostet da irgendwie $16, wo du so denkst, boah, das sind fast 16 Euro. Was kostet hier eine Packung Zigaretten? Ich weiß nicht genau, wahrscheinlich 5 ich bin nicht bis 8 Euro. Hm. Du weißt es auch nicht genau, aber deutlich billiger. Also das sind auch so Aspekte, die eine Rolle spielen. Ne? Wenn ich Alkohol als tolle Volksdroge hinhalte und sage, Mensch, bin ich stolz, wenn der Münchner Oberbürgermeister mal wieder das Fass mit 3 Schlägen aufkriegt und alle sagen, super, dann ist das eben was ganz anderes. Anderes als, zum Beispiel war ich mal im Iran, wo Alkohol offiziell nicht erlaubt ist. Natürlich gibt es ihn auch, so wie es bei uns auch bestimmte Drogen gibt, die offiziell nicht erlaubt sind. Ne? Und dann entsteht vielleicht so eine Zugänglichkeit und auch eine Kultur des Alkoholtrinkens ist schon okay. Das spielt auch eine Rolle. Und wir merken schon, das sind also viele, viele Hebel, die mitbestimmen, ob ich eine Sucht entwickle oder nicht.
Super spannend. Also du meintest ja am Anfang schon, wenn ich den Vergleich jetzt zu mir mache und Häkchen setze, ich würde mich jetzt selber auch...
Jetzt wird's spannend, Julia. Deine Community will jetzt will sie näher hören. Wonach bist du süchtig?
Also ich würde mich ja als überhaupt nicht suchtanfälligen Menschen beschreiben.
Ah ja.
Ich hatte aber tatsächlich während der Corona-Zeit auch so eine Phase, wo ich irgendwie mir abends gerne mal ein Glas Rotwein eingeschenkt habe. Und ich fand es total, ja, entspannt, wie wir das vorher auch schon hatten, so nach einem Krisentag sozusagen und einem Homeoffice-Tag mal wieder, abends so ein Glas Rotwein. Und nach ein paar Tagen habe ich wirklich gemerkt, dass ich mich mittags schon auf mein Glas Rotwein freue, beziehungsweise auf dieses Gefühl nach dem Glas Rotwein. Und mit diesen... Ja, mit dieser Einsicht dachte ich mir kurz so, boah, da läuft irgendwas schief. Entwickle ich jetzt hier schon eine Sucht? Und mit dem Gedanken habe ich dann auch nie wieder abends alleine ein Glas Rotwein getrunken.
Das ist schön, aber nicht so gut wäre, wenn du dann sagst, okay, alleine trinke ich nicht, jetzt lade ich mir jeden Abend eine Freundin ein und trinke dann trotzdem weiter. Da gibt es ja oft so Selbstbetrug. Hast du dann wirklich für dich die Kurve gekriegt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also... Aber ich fand das ein bisschen gruselig, wie schnell das einfach so eine Gewohnheit wurde. Und wie gesagt, ich würde mich nicht als suchtanfälligen Menschen bezeichnen. Aber würdest du sagen, das war schon der erste Schritt zu, ich entwickle eine Sucht?
Ich finde das erstmal super spannend, weil du da ja total selbstreflektiert und kritisch dann drauf guckst. Es aber genau diesen Moment gibt, wo du plötzlich ja vielleicht eine Angst oder Sorge bekommst. Hey, Moment mal, in welche Richtung kippt das hier gerade, liebe Julia? An dich selber adressiert, ne? Und jetzt sagst du noch eine Sache, die mir da ganz wichtig ist, weil dieses, ich würde mich selber gar nicht als XYZ bezeichnen. Das höre ich so, so oft. Das höre ich so oft. Ganz selten höre ich, eigentlich nie, ja, ich habe ein Alkoholproblem. Okay, ich merke, ich trinke wirklich zu viel. Das hörst du eigentlich nie. Du hörst immer irgendwie so Erklärungen dafür, warum man selber nicht betroffen ist, warum man selber da gar kein Problem mit haben könnte. Und da möchte ich uns einfach total vorwarnen. Ne? Das ist in Deutschland leider so, dass wir wirklich so einen unglaublich, unglaublich schrägen Blick aus meiner Sicht auf den Drogenkonsum haben. Es gibt ein ganz, ganz tolles Modell von Lindenmeier, das könnte dich interessieren, das ist ein deutscher Suchtforscher, der wirklich in der Weltspitze dazu forscht. Er hat so ein, das musst du dir vorstellen, wie so ein Eisbergmodell. Und der sagt halt, es gibt so ganz, ganz viel Konsum, der unter der Wasseroberfläche stattfindet, wie zum Beispiel riskanter Konsum von Alkohol, der in Deutschland mehrere Millionen betrifft, dann schädlicher Konsum, es sind zwar ein paar weniger, aber es sind immer noch Millionen, dann eine Abhängigkeit und selbst das findet oft noch unter der sichtbaren Wasseroberfläche statt und erst ganz oben, diese kleine Spitze des Eisbergs, da ist uns dann allen klar, bei den Leuten, die hinterm Bahnhofplatz sich irgendwie die Spritze reindrücken, der hat ein Suchtproblem und da greift dann auch eher unser Hilfesystem. Ganz, 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 ganz viel findet unter dieser Wasseroberfläche statt und das ist dann so eine schleichende Entwicklung vom Alkoholproblem. Ne? Ja, ich trinke viel und ich trinke vielleicht irgendwann zu viel, aber ich bin noch lange nicht sichtbar für die Gesellschaft als Problemfall, für mich selber vielleicht auch nicht und gestehe mir das dann nicht ein und bin dann nicht so selbstkritisch, Julia, wie du das gerade beschrieben hast. Und deswegen hilft vielleicht mal kurz klarzuziehen, Drogenabhängigkeit schwer für Laien festzumachen. weil ganz viel Selbstbetrug eine Rolle spielt, weil die Gesellschaft dir irgendwas vorlebt, wie zum Beispiel Alkohol trinken ist ja super, morgens um 12 Uhr auf dem Oktoberfest, klasse, total lustig. Und du dann gar nicht genau drauf gucken kannst. Aber es gibt Kriterien, die kann man sich mal angucken, zum Beispiel von der Weltgesundheitsorganisation. Und da gibt es 3 Stück, die über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten dann betrachtet werden. Und 2 davon sollten eben über diesen Zeitraum vorhanden sein. Dann würde man von einer Abhängigkeit sprechen. Einmal verminderte Kontrolle über den Konsum. Ne? Also ich kann nicht mehr wirklich regulieren, wann und wie viel ich konsumiere und vielleicht auch unter welchen Umständen und wann ich aufhöre. Und oft entsteht dann auch so ein richtiges Verlangen. Das hast du gerade schon so ein bisschen beschrieben. Ne? Mittags. Mhm.
Ja, meinst, dieses Kribbeln, dieses selige Gefühl, wenn der Rotwein quasi die Kehle runterfließt.
Genau, und das ist total schön beschrieben, weil wir Menschen können Gefühle nicht nur in einem Moment selber fühlen, wir können sie auch antizipieren. Wir können uns vorstellen, wie werde ich mich fühlen? Und das ist da perfekt drin. Also wenn das eintritt, Punkt 1, so verminderte Kontrolle über den Konsum, da würde ich sagen, hast du ja sehr schnell die Kurve dann genommen und gesagt, nee, ich will mir ganz bewusst diese Kontrolle zurückholen. Das wäre 1. Dann 2. wäre so eine steigende Priorität. Diese Droge nimmt immer mehr Stellenwert in meinem Leben ein. Ne? Es geht für mich nicht mehr darum, dass Wochenende ist und ich frei habe, sondern es geht für mich darum, dass Wochenende ist und Party ist und wir saufen gehen mit den Freunden und immer, immer mehr. Und vielleicht denke ich dann irgendwann, ja, Dienstagabend, ja, bald ist ja wieder Wochenende und jetzt nur eine Flasche Rotwein und dann nimmt das plötzlich so Ausmaße an, dass meine sozialen Kontakte, vielleicht auch der Beruf, irgendwelche anderen Verantwortungen gegenüber meinen Kindern, gegenüber meiner Liebesbeziehung, dass die so in den Hintergrund treten. Und obwohl das zu Problemen führt, mache ich weiter, konsumiere ich weiter. Und der 3. Punkt, das wären dann so physiologische Merkmale. Da geht es dann darum, dass ich so eine Toleranz entwickle. Haben vielleicht auch manche schon mal gehört, ich brauche irgendwann immer mehr Dosis, um das Gleiche zu spüren. Ne? Du wirst dann irgendwann, wenn du das jetzt weitergemacht hättest mit dem Rotwein, sagen, ja, dieses eine Glas Rotwein, oh, aber wenn die 3. Flasche offen ist, das wohlige Gefühl, was ich dann habe und wenn ich dann all meine Probleme vergessen habe, dass ich viel zu viel Alkohol trinke und die Kurve damals in der Pandemie nicht bekommen habe, das wäre dann so ein Punkt, wo wir dann eine Toleranzentwicklung hätten. Also ich brauche dann den Nachschub, ich habe vielleicht schon Entzugssymptome. Und es wird immer wichtiger für mich, die Droge einzunehmen, um diese zum Beispiel an Entzugssymptome zu vermindern.
Hm. Also würdest du sagen, die Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, das war ja schon echt, waren ja schon super viele Punkte, die könnte man auch selber als Selbstreflexion mal verwenden und sagen, hey, wie ist es denn bei mir?
Ich muss auch fast schmunzeln, weil ich würde sagen, wir können eigentlich über alle Themen eine Selbstreflexion machen. Und ich sage auch immer wieder den Leuten, ihr seid in eurem Kopf, es klingt so komisch, aber du bist 24/7 in deinem Kopf, in deinem Leben. Mit keinem Menschen verbringst du so viel Zeit wie mit dir selber. Und es ist doch manchmal wirklich krass, wie taub wir uns gegenüber sind, wie wenig wir uns wahrnehmen, wie wenig wir uns um uns kümmern, wie wenig wir zu uns selbst reflektieren. Und da möchte ich uns einfach total zu einladen. Ich glaube, wir leben in Deutschland in so einer super Macher-Mentalität. Du musst funktionieren, du musst abliefern, dass du dich mal hinsetzt und dich mal ehrlich fragst. Du kannst einen Stift und ein Papier dazu nehmen. Du kannst eine gute Freundin dazu holen und die bitten, hast du vielleicht mal demnächst eine Stunde einfach ein offenes Ohr für mich? Und mal erzählst, mal runterbrichst, mal guckst, vielleicht mit einem Kuli schwarz auf weiß das aufs Blatt schreibst. Wie geht es mir eigentlich? Wo leide ich? Wo fühle ich einen Druck? Wo merke ich, wenn ich mal so ganz ehrlich zu mir bin, das läuft eigentlich nicht rund? Das machen wir viel zu wenig. Und dazu würde ich uns wirklich einladen, weil ich oft glaube, so dieses hart wie Kruppstahl, ne, und so weiter, das ist so eine Mentalität, die ist furchtbar und das ist uns eigentlich total bewusst, aber sie ist noch in ganz, ganz, ganz vielen Köpfen drin.
Aber denkst du nicht, es wird besser? Also ich habe so das Gefühl, die letzten Jahre, das Thema ist ja immer wieder oder wird größer. Ich meine auch allein, dass du eine Psychologietour machst und sich Leute dafür interessieren, wie wir ticken. Und generell, also ich habe so das Gefühl auch, die Reise zu sich selbst wird immer wichtiger.
Also total. Ich glaube auch, ich muss nur dazu ein paar Einschränkungen machen. Das ist eine bestimmte Bubble noch. Und diese Bubble ist weiblich, diese Bubble ist eher gebildet, diese Bubble ist vielleicht eher jung. Wenn ich mir angucke, wer bei mir auf der Tour im Publikum sitzt, sagen wir jetzt Köln Arena, da sitzen viele, viele tausend Leute. Und ich gucke mich dann um und sehe viel, viel mehr Frauen als Männer. Und wenn ich die frage dann auch mal ganz gerne, frage ich mal im Publikum, so hier, der Mann hier in Reihe 3, ne, bist du freiwillig hier? Und dann sagt er so, ja klar. Und dann sage ich, sicher? Und dann mal, ja, kommt meistens raus, Karte zu Weihnachten geschenkt bekommen von der Frau. Also es ist noch immer so, dass, und das finde ich total schade, so getan wird, als wäre Fühlen, Selbstbetrachtung, Psychologie auch im Großen und Ganzen, wenn ich mir überlege, mit wem ich studiert habe, ich glaube, es waren 80% Frauen, es wird so dargestellt, als wäre das nichts für die harten Kerle und als wäre das nichts für die rationalen Macher. Und das ist eben ganz, ganz falsch. Ne? Und ich glaube tatsächlich auch, dass es besser wird. Wir haben jetzt so jemanden wie einen Thorsten Sträter, wir haben Kurt Krömer, Comedians, die nach außen bestimmt total stark wirken und auch vielleicht auch Männlichkeit ausstrahlen, wie man es jetzt nennen will. Die machen dann mal auf und erzählen mal und erzählen von ihren Suchtproblemen und von Depressionen. Und da merkst du schon, dass da was mit Deutschland passiert. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wir erwachen aus so einem Märchenschlaf, dass ein Indianer kennt keinen Schmerz. Für mich eines der furchtbarsten Sprichwörter überhaupt. Und stellen fest, so geht es nicht weiter, wie wir es bisher gemacht haben. Und wir müssen da sensibler werden. Und es passt sehr gut zum Thema Sucht, weil wenn wir nochmal an den Eisberg denken, da sind Millionen Menschen unter der Wasseroberfläche, die an ihrer Sucht leiden und die wir überhaupt nicht auf dem Radar haben, sondern denen wir Alkoholwerbung von der Fußballnationalmannschaft vor die Birne halten und dann sagen, Mensch, so ein frisches Bitburger, das wäre jetzt aber toll, um dann so sportlich zu sein wie Mats Hummels.
Und wie helfen wir diesen Personen oder wie können sich diese Personen selber helfen?
Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass wir das von beiden Seiten angehen. Ja, ich muss aktiv werden und ich kann und muss mir auch selber helfen. Ich habe mir gegenüber eine Verantwortung, aber wir haben auch als Gesellschaft eine Verantwortung. Als großes Ganzes, wenn ich die Gesellschaft betrachte, würde ich mir wirklich wünschen, dass wir aufhören, dieses alberne, die eine Droge ist da besser als die andere, so nach dem Motto. Dann ist nämlich Alkohol immer super und immer klasse und wir haben ja auch eine Biertradition und eine Kultur des Trinkens und eine Weinkultur und du denkst so, boah, ich will ja jetzt gar nicht sagen, lass das mit dem Alkohol sein und greif zum Heroin, aber ich würde mir wünschen, dass wir anerkennen, Drogen sind Drogen und Drogen machen für viele, viele Menschen ein Riesenproblem. Ich trinke auch Alkohol und ich gehe auch gerne mit 2-3 Bier Party machen, überhaupt keine Frage. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass wir da ehrlicher sind und dass wir das Problem stärker anerkennen. Und so Themen wie, sollte man eigentlich Werbung für Alkohol machen, da könnte man ja mal wirklich drüber sprechen. So. Jetzt viel spannender für mich ist aber ehrlicherweise noch so diese kleinere Ebene. Wenn ich als gute Freundin mitbekomme, dass da jemand ein Problem mit hat, ne, dann sind wir schnell in so einem Modus, dass wir sagen, boah, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Und oh, Sucht, die muss aber dringend in eine Psychiatrie und ich fühle mich überfordert und dann tue ich nichts. Und das ist fatal, weil wir sind eben genau dieser doppelte Boden im Zweifel. Wir sind genau das Umfeld, das dann da sein kann. Und bitte nicht mit dem erhobenen Zeigefinger hin und jetzt denken, du musst hier die Rolle der Therapeutin einnehmen und die andere Person davon befreien. Das kannst du gar nicht. Aber zuhören, ein offenes Ohr, das ist oft schon eine unglaubliche Entlastung für die Betroffenen. Sagen, ich unterstütze dich in der Hilfefindung, weil wir haben alle mittlerweile mitbekommen, wie lange man auf Therapieplätze wartet. Sagen, ich bin für dich da, ruf mich an, wenn du merkst, jetzt gerade ist es wieder so, dass ich es hier kaum im Griff habe, dass es mir vielleicht so schlecht geht, dass ich wieder diesen Stimmungsaufheller, Droge brauche. Und ja, es klingt so komisch, aber wirklich dieses Füreinander-Dasein, das ist essentiell. Und wenn ich auf mich selber gucke, wir haben gerade schon über diese Selbstreflexion gesprochen, ich glaube, dass da viele auch hoffnungslos sind und denken, ich kann das gar nicht mehr loswerden und es wird kein Leben für mich ohne geben, da möchte ich mal ganz viel Druck rausnehmen, ne? Weil viele haben vielleicht noch so im Kopf, dass es immer hieß, ja, du musst dann abstinent werden und die Droge darf überhaupt keine Rolle mehr in deinem Leben spielen. Und dann denkst du so, boah, wenn ich mir das vorstelle, dann bin ich ganz am Boden und muss hoch auf einen Gipfel und ich bin sowieso gerade schon geschwächt, das schaffe ich nicht. Neuere Forschung sagt, wenn das unser Anspruch ist, dann sind die Leute überfordert und vielleicht müssen wir es anders angehen. Vielleicht müssen wir anerkennen, dass Rückfälle dazugehören. Vielleicht müssen wir anerkennen, dass Menschen sagen, ich will nicht ohne diese Droge leben. Ich will irgendwann auch mal wieder Alkohol trinken und ich will es aber schaffen, dass ich das in kontrollierten Maßen schaffe. Und das ist dann wie bei Krebs. Wenn ich den Krebs nicht heilen kann im Zweifel, und ja, das Beispiel hinkt, weil es geht mir jetzt hier nicht ums Sterben, aber sagen wir mal, ich kann den Krebs nicht in den Griff bekommen oder irgendeine Krankheit nicht in den Griff bekommen, dann will ich zumindest die Symptome in den Griff bekommen. Und das können wir auch bei Sucht. Also ich möchte wirklich allen Betroffenen die Hand ausstrecken, sucht mal das erste Gespräch. Sucht mal das erste Gespräch. Und das kann der Hausarzt sein, das kann, da würde ich dann fast eher zu raten, die psychologische Psychotherapeutin sein, das kann aber auch eine Selbsthilfegruppe sein. Und wer da googelt, wird sehr, sehr schnell fündig. Sucht dieses erste Gespräch und stellt euch darauf ein, dass die Hilfe wirkt. Das ist viel, viel besser behandelbar, als die meisten denken. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du da gut wieder rausgehst oder besser wieder raus, das ist ein Weg, das will ich gar nicht in Abrede stellen, das ist bestimmt auch ein steiniger Weg. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du danach ein Leben führen kannst, was besser ist in vielerlei Hinsicht als das, was du jetzt führst, die ist einfach riesig. Und dazu möchte ich uns ermutigen, ne? Und nicht immer nur sagen, es gibt die Schwierigkeit und das Problem und die Wartezeit und so weiter. Also es ist mir ganz, ganz wichtig.
Und am Ende warten dann die echten guten Gefühle.
Ja, und was heißt das aber? Das ist vielleicht noch ein schöner Punkt, um den Bogen zu dem Fühlen zu schließen. Das bedeutet für mich, deswegen, es ist auch deswegen der Titel der Tour, weil es in meiner Show ganz viel auch um negative Gefühle geht. Und dann aber eben nicht, dass wir da sitzen und alle weinen, sondern es sind eigentlich die Momente, wo ich dann merke, es wird in der Halle. Ich war in München im Zirkus Krone und bin da demnächst wieder und du merkst, da freue ich mich total drauf, weil das ist so eine Art Zirkuszelt, gebautes Zirkuszelt. Und das hat so eine besondere Akustik. Und da merkst du Ruhe ganz besonders. Und dass die Stellen, wo es bei mir um Traurigkeit, um Unsicherheit, um Ängste geht, da wird es ganz leise. Und dann merkst du einfach, das macht was mit den Leuten, wenn man ihnen erklärt, dass diese negativen Gefühle eine Funktion haben. Und oft drücken wir die dann weg. Das können wir mit einer Flasche Bier machen, das können wir mit Überarbeitung machen, das können wir mit Selbstdarstellung auf Instagram machen, das können wir machen, indem wir unseren Partner betrügen und dann denken, mit dem kurzen Seitensprungflirt hole ich mir mal wieder Selbstwertgefühl. Das ist aber im Endeffekt immer wie so ein Wasserball. Ich kenne es auch als Kind, wir waren immer in Südfrankreich an so einem See im Urlaub und da konnte man so reinwarten und dann stand man irgendwie bis zum Bauchnabel im See und dann hatten wir als Kind natürlich so Bälle und dann, wenn man die unter Wasser drückt, kennst du das?
Und dann ploppen die wieder hoch.
Dann ploppen die wieder hoch. Also der Druck wird immer größer, je tiefer du die drückst und irgendwann wollen die nach oben. Und so ist das mit negativen Gefühlen auch. Ein negatives Gefühl, das du wegdrückst, das du unterdrückst, ob mit Alkohol oder irgendwelchen anderen Maßnahmen, das kommt zurück und haut dir in die Fresse. Und das ist mir eben so wichtig, dass wir sagen, gute Gefühle bedeutet, dass ich erkenne, ein negatives Gefühl wie Wut hat eine Funktion, will was von mir. Die Wut kommt, um dir zu zeigen, hey, deine Chefin hat dich gerade schon wieder so behandelt, wie du eigentlich nicht behandelt werden möchtest. Und jetzt kommt die Wut, um deinen Blick scharf zu stellen und um dir Energie zu geben, um dich gegen diese Chefin zu wehren. Hey, du bist traurig, weil es deinem Kind nicht gut geht. Diese Traurigkeit, da gibt es ganz spannende Untersuchungen, die hat im Zweifel auch eine Funktion. Da konnte man zum Beispiel zeigen, dass Leute, die mit einer traurigen Stimmung durch einen Laden geschickt werden, dass die sich nachher an mehr Gegenstände in diesem Laden erinnern, als Leute, die mit guter Stimmung durchgehen. Das heißt, die Traurigkeit scheint so unseren Fokus zu schärfen, unsere Erinnerungsvermögen zu steigern. Bedeutet, ich stelle vielleicht fest, was ist jetzt gerade wichtig? Worauf kommt es an? Es gibt auch Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass Traurigkeit so eine Selbstbewertung verbessert und auch die Bewertung zu Beziehungen zu anderen. Wie geht's mir gerade? Ne? Wen brauche ich jetzt? Wer tut mir gut? Wer kostet mich Kraft? All das ist natürlich total sinnvoll, dass wenn ich gerade in einer Krise bin und traurig bin, dass dieses Gefühl dazu beiträgt, dass ich aus der Krise wieder rauskomme. Das heißt, wir müssen uns bewusst machen, negative Gefühle, solange wir grundsätzlich psychisch gesund sind, ich will jetzt nicht eine Depression schönreden, aber negative Gefühle wollen nur eins, unser Bestes. Und das heißt, gutes Fühlen bedeutet für mich, dass ich nicht nur nach den positiven Gefühlen lechze, sondern dass ich verstehe, wie ich mit den negativen umgehe und lerne, mit diesem Wasserball zu leben. Und ich darf den auch mal unter die Oberfläche drücken, keine Frage, aber ich glaube, es wäre für uns viel gesünder, wenn wir anerkennen, wir stehen alle in so einem See, unsere Plauze an der Wasseroberfläche und dann das mal allen Ball in der Hand haben. Und der ist vielleicht beim einen größer, beim anderen kleiner, aber grundsätzlich haben wir den alle. Und wer den die ganze Zeit nur lächelnd unter die Wasseroberfläche drückt, der tut sich nicht gut.
Stress kennen wir alle und er gehört zu unserem Alltag dazu. Unsere Daten zeigen, dass bei Studierenden die Prüfungen zu den häufigsten Stressursachen zählen. Aber auch die Mehrfachbelastung durch Studium und Beruf sowie die Angst vor schlechten Noten sind häufige Gründe, warum sich Studierende gestresst fühlen. Stress bringt zudem auch gesundheitliche Risiken mit sich und kann ein Auslöser sein, warum wir vermehrt Alkohol und andere Drogen konsumieren. Tatsächlich nutzt ein Viertel der Studierenden Alkohol, um gezielt Stress abzubauen und sich gut zu fühlen. Wir bezeichnen dies auch als dysfunktionales Coping, da wir weder langfristig die Stressursachen bekämpfen, noch uns etwas Gutes tun.
Jetzt bist du ja Expertin im Ganzen und du beschäftigst dich beruflich viel mit diesen Themen. Du meintest jetzt auch selber, du trinkst auch Alkohol und Also du kennst die ganzen Risiken, aber du kennst auch deine Grenzen. Wie schaffst du es denn im Alltag, so gute Gefühle entstehen zu lassen? Also hast du da vielleicht noch ein paar Tipps?
Man kann sich um sich selber kümmern. Und ich habe das in der letzten Zeit für mich auch gemerkt, weil dieses, nee, ich brauche keine Gefühle oder fühlen, das ist irgendwie so was Weiches. Der Stereotyp wäre dann auch vielleicht auch Weibliches, das brauche ich als Mann nicht. Das sind sicherlich Anteile, mit denen ich groß geworden bin. Und das war bestimmt an vielen Stellen auch ein Anspruch an mich selber. Und das mal ein Stück weit ziehen zu lassen, ne, sich zuzugestehen, dass es Selbstfürsorge braucht, das hilft mir total. Und da muss jeder für sich selber losziehen und zu gucken, um zu gucken, was sind denn vielleicht kleine Hebel für mich. Aber es gibt so eine Reihe von Punkten, die man sicherlich angehen kann. Das ist einmal dieses alte Sprichwort vom geteilten Leid. Also ich weiß für mich mittlerweile, wenn ich sowas merke, ich habe gerade noch am Wochenende mit einer wichtigen Person in meinem Leben wirklich einen heftigen Streit. Und ich weiß jetzt ganz genau, dass ich eine bestimmte Sicht auf diesen Streit habe und dass es in meinem Kopf so und so und so abgelaufen ist und ich deswegen recht habe und die andere Person nicht. Ich habe aber mittlerweile auch gelernt, das ist nur meine eine Sichtweise auf die Realität. Und auch wenn die mir so real und klar vorkommt, es wird mir total helfen, dieses Leid, diese Traurigkeit durch den Streit jetzt mal zu teilen und damit auch zu challengen. Ich mache das also, wenn ich merke, mich belastet was, nicht mehr nur mit mir aus, sondern ich spreche mit einem Kumpel und beschreibe dem das mal. Und meistens wird er dann ja nochmal eine andere Perspektive bringen. Und der muss gar keine Partei ergreifen, sondern er wird mich entlasten. Das schafft mir dann ein gutes Gefühl. Ich kann mir mal das von der Seele reden. Ich kann mal hören, wie würdest du es machen? Das ist zum Beispiel was mir total hilft. Der zweite Punkt. Es ist nahezu unmöglich, unter freiem Himmel Sport zu machen oder sich auch nur zu bewegen, ohne dass du dich danach besser fühlst. Also bitte, wenn das jemand schafft, ruft mich an, sagt mir Bescheid, wie habt ihr das gemacht? Weil ich glaube, das geht nicht. Für mich ist, wenn ich wirklich platt bin, dann gehe ich hier in Münster eine Runde um den Aasee spazieren oder wenn ich die Zeit dazu habe, fahre ich mit meinen Jungs aus der WG, wo ich hier wohne, Rennrad. Das sind einfach Sachen, wo du dir total mithilfst. Und der wichtigste Punkt dabei ist, bitte jetzt, wenn das Jahr wieder dunkel wird und kalt wird, du musst nicht nach so einem stressigen Arbeitstag im November sagen, jetzt gehe ich abends nochmal eine Runde, eine Stunde um den Aasee joggen. Aber wenn du es schaffst, vielleicht nochmal 20 Minuten um den Block zu spazieren, das lassen wir nämlich oft dann sein, wenn es uns gerade nicht so gut geht und wir die positiven Gefühle wollen, dann hauen wir uns die Ben & Jerry's Packung rein und gucken zum 27. Mal die gleiche Netflix-Serie. Wenn du es dann schaffst, noch einmal in den Hintern hochzukriegen, dann wird dein Kopf mitziehen. Und das ist so, was mir da auch total hilft. Und vielleicht der letzte Punkt ist, passt ganz gut dazu, du fühlst dich nicht in andere Gefühle rein, sondern du musst handeln. Viele Leute denken, wenn ich grüble, wenn ich nachdenke, wenn ich jetzt nur noch mit der Selbstreflexion beschäftigt bin, dann wird es schon immer besser. Nein, durch das Handeln kommen die guten Gefühle. Und ich werde mich eben dann erst verlieben, wenn ich losziehe und versuche, jemanden kennenzulernen. Ich werde erst dann merken, dass man Essen auch anders essen kann als vom Lieferdienst und dann runtergeschlungen aus einer halbkalten Pappkiste, wenn ich mir die Zeit nehme, das selber zu kochen und mal hinzuschmecken und vielleicht sogar im Supermarkt das Gemüse, was ich da rein tue, will, mal in die Hand zu nehmen, mal dran zu riechen. Also das sind jetzt so Kleinigkeiten, aber du merkst schon, ich sehe dich nicken, dass über dieses Handeln dein Kopf mitkommt. Und das sagt man auch Menschen, die eine Depression haben. Ne? Dein Kopf muss lernen, dass du dich wieder gut fühlen kannst. Und das wird sehr, sehr wahrscheinlich durch Verhalten kommen. Also wirklich die Einladung, wenn ich die positiven Gefühle haben möchte, dann muss ich ins Handeln kommen.
Leon, wir haben super viel jetzt auch über Alkohol und Drogen und alles gesprochen, aber es gibt ja mittlerweile auch noch ein paar andere Sachen, die so leichtes Suchtverhalten aufzeigen. Social Media, wir haben es vorher ganz kurz angerissen, Handysucht oder auch dieser ganze Selbstoptimierungsdrang, auch Sportsucht, finde ich, wurde jetzt durch Social Media die letzten Jahre total gepusht. Funktioniert das ähnlich wie die anderen substanzbasierten Süchte oder würdest du sagen, das ist komplett anders?
Nee, grundsätzlich gibt es da viel Überschneidung und grundsätzlich gibt es ja auch da im Zweifel das Bedürfnis, ein negatives Gefühl auszugleichen, indem ich dann die ganze Zeit Sport mache, ne, und überhaupt nicht mehr Sport mache, um mir was Gutes zu tun, sondern um der Sache selbst willen und weil ich mir jetzt irgendwie da auferlegt habe, ich muss so und so viel Sport machen. Ich fühle mich dann schlecht, wenn ich das nicht tue und habe vielleicht jetzt nicht die Entzugserscheinung, die wir beim Alkohol hätten, aber habe vielleicht auch so ein Druckgefühl und muss machen, tun, laufen. Es gibt dazu was super Spannendes, nämlich die Unterscheidung in Liking und Wanting. Und die kann ich wirklich sehr empfehlen, dass man sich die bewusst macht. Ich mag irgendwas, den Geschmack vom Bier oder das Joggen ums Haus oder ich mag gerne gut aussehen und deswegen habe ich jetzt ein bisschen was an meinen Lippen machen lassen, aufspritzen lassen. Dann ist es eben dieses Mögen von dem, was ich da tue. Und das kann irgendwann kippen in ein Wanting. Ich will das dann. Und dann ist irgendwann egal, ob ich das eigentlich noch mag. Ja, also wenn du jetzt einen Alkoholabhängigen fragen würdest, wird der vielleicht irgendwann sagen, ich halte das nicht mehr aus und es geht mir so schlecht und es ist überhaupt nicht mehr so, dass ich das mag, dass ich da Bier trinke, sondern es ist furchtbar, aber in meinem Kopf will irgendwas das unbedingt. Und das ist eben etwas, was auch auf die anderen Themen passen würde. Ne? Ich spiele vielleicht gerne Computer, weil mich das beruhigt, weil das lustig ist, weil ich da tolle Rätsel in irgendwelchen Games lösen kann. Aber irgendwann merke ich, boah, mir geht es damit eigentlich gar nicht mehr gut. Aber es zieht mich so sehr dahin. Und das ist dieses Liking weg. Und es geht eigentlich nur noch um dieses Wanting. Ich will das. Ich habe so ein Verlangen. In der Psychologie spricht man irgendwann sogar von Craving, dass ich wirklich so mit Fingernägeln an der Wand kratzen würde, um da hinzukommen. Und das ist eben etwas, was auf Sucht zutrifft. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass man sich mal ehrlich fragt, inwiefern ist das bei mir hier noch wirklich ein Mögen? Sonst schmeckt mir halt das Bier. Und inwiefern ist es eigentlich nur noch ein Verlangen, ein Wanting? Und das mal aufzudröseln, das hat mir schon, du hast ja auch am Anfang über Selbstreflexion gesprochen, oft geholfen, dass ich so ein bisschen auch, jetzt nehmen wir wieder das Berufliche, ich bin total gerne auf der Bühne. Ich liebe das, Wissenschaftskommunikation zu machen. Ich nehme super gerne mit dir hier so einen Podcast auf. Aber ich muss auch irgendwann aufpassen, dass aus diesem ich mag das nicht ein Wanting wird, wo es mir dann, weiß ich nicht, um was es mir da gehen könnte, um vielleicht den Applaus, die Selbstdarstellung, vielleicht auch, dass ich sage, ich will so viel arbeiten, dass ich mich mit anderen Themen in meinem Leben nicht mehr beschäftige. Und da eben in Abständen innezuhalten und so für sich mal zu checken, dass was ich da mache, mache ich das wirklich, weil ich das mag oder ist das vielmehr zu so einem Verlangen geworden? Das ist für mich so eine Selbstreflexionsübung, die mir total hilft.
Mhm, super. Gibt es noch irgendeine Sucht, die vielleicht ganz neu ist oder die vielleicht noch gar nicht so bekannt ist, die du uns vielleicht noch, von der du uns noch berichten wollen würdest? Oder würdest
ja, du es sagen? Gibt, also in der Wissenschaft gibt es immer wieder Diskussionen und dann werden alle paar Jahre, wird dann diskutiert, ob man das jetzt noch als Sucht, gibt es immer die Diskussion, ist jetzt Social Media, gibt es zum Beispiel eine Social Media Sucht, gibt es jetzt eine Online-Spielsucht und so weiter. Ja, ich denke dann oft so, die Grundmechanismen sind doch so ähnlich, dass ich denke, es sollte vielmehr im Vordergrund stehen, leidet jemand unter etwas. Und ich dachte, ich bringe dir zum Schluss noch, wo du das jetzt fragst, was Persönliches hier aufs Tapet, nämlich die Sucht nach guten Gefühlen, nach dem positiven Gefühl. Und ich habe wirklich oft das Gefühl, dass wir in so einer toxisch positiven Welt leben. Ne? Das ist immer so, dass das Glas halb voll sein muss. Du musst immer gut drauf sein, be happy. Aber du hast eine Brustkrebsdiagnose, super, ich kenne da einen Life-Coach, da machen wir was draus. Das ist so eine Chance für Persönlichkeitsentwicklung und dieses immer gut drauf sein müssen, daraus entsteht ein tierischer Druck. Und ich sagte den Leuten immer ganz gerne von der Bühne, Glück, immer glücklich sein, Glück ist wie Furzen. Wenn du zu viel Druck machst, wird's kacke. Und das muss uns eben bewusst sein, dass diese Wand-Tattoo-Sprüche, be happy, Glücksseminar hier, Life-Coach da, dass das ein falsches Versprechen ist. Und ich glaube wirklich, dass wir in einer nach positiven Gefühlen süchtigen Gesellschaft leben. Ne? Das gehört nicht mehr zum Programm, dass man auch mal schlecht drauf ist. Das ist auf Instagram nicht vorgesehen, dass man das postet. Und wenn man das postet, wir haben ja mittlerweile viele Videos, wo die Leute dann weinen und erzählen, wie schlecht es ihnen geht, dann denke ich jedes Mal, boah, mir tut so viel leid an dem, was ich da gerade bei dir sehe, außer das, was du in deinem Video da beschreibst, weil wenn du es nötig hast, da sowas bei Instagram zu posten, dann hast du ganz andere Probleme als das, weshalb du da gerade weinst. Aber das ist eben so dieses, ne, selbst wenn es mir schlecht geht, bei Instagram dann weinend was hochladen müssen, um die Likes zu bekommen, um mich wieder besser zu fühlen. Das ist für mich eigentlich die perfekte Beschreibung dieses Widerspruchs in unserer Gesellschaft. Immer gut drauf sein müssen, immer happy sein müssen, immer strahlen müssen, obwohl das Leben das nicht vorsieht.
Nicht nur gute Gefühle, sondern auch unangenehme Gefühle gehören zu unserem Leben dazu. Doch gerade diese unangenehmen Gefühle werden schnell und gerne überspielt oder ausgeblendet. Umso wichtiger ist es, dass wir einen gesunden und konstruktiven Umgang damit finden. Wenn ich lerne, meine unangenehmen Gefühle wertungsfrei wahrzunehmen und anzuerkennen, kann ich besser nachvollziehen, wieso ich mich in einer Situation eventuell verletzt, gekränkt oder ängstlich gefühlt habe. Dies bedeutet nicht, dass ich alle Emotionen oder Situationen hinnehmen oder gar toll finden muss. Vielmehr kann ich dadurch nach konstruktiven Möglichkeiten suchen, etwas zu verändern. Zum Beispiel, indem ich das Gespräch mit einer guten Freundin suche.
So, wir sind nicht dafür gemacht, dass emotionale Zustände, gerade die starken, auf der Langstrecke halten. Wenn du dich frisch verliebst, bist du auf Wolke 7. Du hast einen Dopamin-Kick, du hast Oxytocin, was viele nicht wissen, du hast auch viel Cortisol, also eher etwas, was mit Stress assoziiert ist. Du bist richtig high und gestresst auf Wolke 7. Wie lange wolltest du da bleiben? So eine Stunde, 7, 8 Stunden, vielleicht eine Woche, nach so einem Monat voll verliebt, wärst du wahrscheinlich tot. Das heißt, es ist zwingend, dass du da wieder runterkommst. Also wir müssen uns unsere positiven Gefühle nicht wie Dauerzustände vorstellen, sondern vielmehr, das Bild habe ich von einer Forscherin aus den USA, Barbara Fredrickson, wie so fliegende Fische. Und die nennt das Micromoments. Und die sagt dann, pass mal auf, so ein Micromoment, das ist ein fliegender Fisch, der kommt hoch, springt aus der Wasseroberfläche, blitzt auf und dann fühlt sich dein Verliebtsein gerade total gut an. Auch wenn ihr schon 20 Jahre zusammen seid. Dein Schatz ist gerade reingekommen, hat dir eine Tasse Tee hingestellt, du bist an einem schwierigen Projekt, hat dir die Schultern massiert und hat gesagt, hör mal, ich glaube an dich und wenn du gleich eine halbe Stunde fertig bist, kochen wir uns einen Curry zusammen. Micromoment, dann blitzt das auf, dann fühle ich diese Liebe und das Tolle und das Wohlige aus dieser Beziehung total stark. Aber dieser fliegende Fisch ist dann kurz danach auch wieder weg und ich kann mich wieder konzentriert um mein Projekt am Laptop kümmern. Und das ist eben das, was wir bräuchten. Wir müssten anerkennen, dass es ein Auf und Ab ist und dass es keine emotionalen Dauerzustände gibt und dass dieses Süchtigsein nach gutem Fühlen, dass das ein Irrweg ist. Und da versuche ich eben den Leuten ja was an die Hand zu geben, indem sie verstehen, die negativen Gefühle haben einen Sinn und für die positiven kann ich und muss ich was tun, aber dann sind sie wie fliegende Fische und nicht wie Tauben, die ganze Zeit über Meer fliegen können.
Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Und
ich danke dir. Vielen Dank, Julia. Danke, dass du das auch so ehrlich beschrieben hast mit dem Wein, weil ich glaube, da werden sich viele dann wiedergefunden haben und da würden viele dann sonst eher lügen oder sagen, nee, bei mir noch nie mal irgendwie sowas gemerkt. Schön. Danke. Ich wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns dann im April.
Genau.
Bis dahin.
Tschüss. Wow, was für ein tolles Gespräch mit Leon. Ich habe so viel gelernt in dieser Folge. Auch die Studien von David muss ich mir nochmal genau durch den Kopf gehen lassen. Was können wir mitnehmen aus dieser Folge? Gefühle reflektieren ist cool. Krisen gehören zum Leben, aber wir haben es selbst in der Hand, wie wir mit ihnen umgehen. Alkohol oder Drogen sind keine guten ZuhörerInnen, aber unsere Freundinnen sind das. Also lassen Sie in stressigen Lebensphasen öfter zum Telefon greifen, statt zur Weinflasche. Das war die erste Folge unserer neuen How It Works Staffel, präsentiert von Die Techniker. Ich bin Julia und ich freue mich, dass ihr heute dabei wart. In unserer nächsten Folge spreche ich mit Professor Dr. Oliver Stoll über das Thema Sport. Und auch hier warten wieder spannende Fakten auf euch. So viel kann ich verraten. Und wenn ihr danach immer noch nicht genug habt, dann schaut doch mal bei unseren bereits veröffentlichten Staffeln. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Tschüss und bis zum nächsten Mal.